Ingo Schaper, manche kennen mich. 14 Jahre lang, vielleicht machen wir so, dass ich dir das erzähle, Simon. Wir kennen uns ja nur vom Internet, also über E-Mail, ne? Ich erzähle dir mal, ich war 14 Jahre lang, von 2002 bis 2016, Pastor der großen Nachbargemeinde Frankfurt-Oder. Und in diesem Zusammenhang habe ich meine Nachbarn, die alle, also die Nachbargemeinden, die etwas kleiner waren, das sind Eisenhüttenstadt, Guben, auch Forst, aber auch Fürstenwalde und auch Bukow-Müncheberg, gerne mal besucht, weil natürlich so eine große Gemeinde, die einen Pastor bezahlen kann, die hat ja so ein bisschen auch Verantwortung. Das ist immer so mein Denken. Deshalb war ich immer mal hier. Aber hier war ich 2002 nicht das erste Mal, sondern noch lange vorher, 1989, habe ich in Frankfurt-Oder schon mal ein Praktikum gemacht. Und habe ein Gemeindepraktikum im Rahmen meines Theologiestudiums. Und da gehörte die Gemeinde Eisenhüttenstadt noch zur Gemeinde Frankfurt-Oder als Stationsgemeinde dazu. Und da habe ich auch schon hier gepredigt. Du lachst noch? Du weißt was? Da war meine damalige Freundin sozusagen, meine Ex-Verlobte. Ich habe sie dann geheiratet. Die war gerade an dem Wochenende zu Besuch, wo ich dann hier in Eisenhüttenstadt Gottesdienst hatte und predigen sollte. Und dann haben wir doch, weiß gar nicht warum, verpasst auszusteigen hier in der Station mit dem Zug. Und waren irgendwie beschäftigt, weiß es nicht. So, das dazu. Im Jahr 2016 habe ich dann einem Ruf folgend sozusagen, weil ich denke, die gesellschaftliche Situation ist immer auch für uns als Christen ja ein Auftrag. Wir können uns da ja nicht wegducken oder so. Da war das Ding mit den Flüchtlingen. Ich wollte gerne mit Flüchtlingen was machen und dann habe ich es gemacht. Ich habe traumatisierte Geflüchtete beraten und begleitet und betreut. Da habe ich sehr viel gelernt. Erstens viele Menschen kennengelernt aus aller Herren Länder. Habe gelernt, dass gläubige Muslime mich geachtet haben als Geistlichen. Das haben sie sehr wertgeschätzt, dass ein Geistlicher sich um sie kümmert. Selbst wir haben ja hier in Brandenburg, Brandenburg ist das einzige Bundesland, was Tschetschenen aufnimmt, ne? Und da sind ja immer so ein bisschen die Radikalen. Viele von denen haben auch beim Islamischen Staat gekämpft, in Syrien und Irak und so weiter. Ist wirklich so. Solche Leute habe ich kennengelernt, aber die haben mich alle. Auch die islamistischen Gefährder, so heißen die. Die haben mich alle respektiert als Geistlichen. Das war eine großartige Erfahrung. Und natürlich, auch diese Gewalttäter sind ja verbogen und verdorben, beschädigt in ihrer Seele durch die Gewalt, die sie selber ausgeübt haben. Und so. Und natürlich die Gewaltopfer auch, sodass mir das am Ende nach 2,5 Jahren, wo ich das gemacht habe, ein bisschen viel geworden ist und meine Kraft auch am Ende war und ich gemerkt habe in meiner Tätigkeit mit diesen Geflüchteten treten Selbstschutzmechanismen bei mir selber in Kraft, dass ich zunehmend teilnahmslos werde in den Gesprächen, in den Kontakten. So, die waren mir dann auch egal am Ende. Und dann ist natürlich klar, dass die das nicht verdient haben, dass sie mir egal sind und dass bei mir so ein Selbstschutzmechanismus, der ist ganz normal da, wenn jemand gesund ist, ja. Und dann ist es auch Zeit, dann zu sagen, gut, ich kann nicht mehr. Und so habe ich dann auch gemacht. Ende 2018. Dann habe ich noch zwei Berufsabschlüsse gemacht. Einmal als Mediator, Streitschlichter sozusagen. Und einmal als Manager und habe dann die Geschäftsführung im CVM Oderbruch übernommen. In Selo und Wriezen. Wenn ihr mal im Internet eingebt, CVJM Oderbruch, dann seht ihr mein Konterfei als Gesamtleiter des CVJM und so weiter. Und so, das sind knapp 20 Angestellte. Jugend, Sozialarbeit, offene Jugendarbeit, sowas machen wir alles. Missionarische Arbeit, aber auch sozial-diakonische Arbeit, frühe Hilfen, also junge Mütter mit Neugeborenen, alles rund um die Geburt. Und so, ich bin dann sozusagen in der Opa-Rolle dafür verantwortlich. Ja, da sitzen also dann als Teilnehmerin junge Frauen, die könnten alle meine Töchter sein. Ich habe eine Tochter, die hat schon ein Kind. Ich bin also auch tatsächlich schon Opa, ja. Also ich bin in einer anderen Liga. Ganz großartig und so. So viel mal nur, was zwischendurch passiert ist, seit wir uns nicht gesehen haben. Ich könnte da noch viel erzählen, mache ich aber nicht. Soll euch reichen. Denn wir kommen.
Erwähnen musst du noch, dass du hier viel gekauft hast. Also.
Das stimmt. Ich habe 60 bis 80 Menschen getauft, die aus dem Iran hierher gekommen sind. Ich habe die genaue Zahl habe ich gar nicht. Ich habe alle noch die Daten bei mir auf der Festplatte. Ich habe das vom Computer runtergemacht auf eine mobile Festplatte und habe das da aber gespeichert. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich denke zwischen 60 und 80 Menschen. Stimmt, die hier über die ZAST. Zentrale Aufnahmestelle, hierher gekommen sind. Deutsche habe ich auch getauft. Ich habe etliche getauft. Aber ich würde sagen, ich habe mehr Iraner getauft als Deutsche in meiner pastoralen Karriere. Weiß ich nicht, aber ich denke mal, das waren großartige Jahre irgendwie, ja, wo Gott uns hier oder euch hier gebraucht hat. So muss man es ja sagen. Ich bin ja nur dann sozusagen ganz am Ende der Kette. Irgendwie der Pastor gewesen, der dann die Taufe gemacht hat. Die eigentliche Arbeit lag ja hier bei Harry und bei Richard und bei euch hier in Eisenhüttenstadt. Ja. Gut. Lasst mich euch einen Predigtext vorlesen. Beziehungsweise, ich will das, es ist ein ganzes Kapitel aus dem zweiten Buch Mose. Und der Simon hat das schon angedeutet. Das ist eine Geschichte, die meines Erachtens jeder kennt, weil die so großartig auch als Story ist. Der Herr verstockte nämlich das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten. Warum? Dieser Pharao hatte viele Völker, nicht nur das Volk Israel, also die Hebräer, sozusagen als Sklavenvölker in seinem Herrschaftsgebiet gehalten. Es waren mehrere. Die waren alle auch aus einer wirtschaftlichen Not. Wir müssen uns vorstellen, im Grunde dasselbe wie mit den Flüchtlingen heute. Ägypten ging es gut, war wirtschaftlich großartig und die anderen sind halt dahin geflohen. Die wollten von diesem wirtschaftlichen Wachstum was abhaben. Das war völlig logisch, ja. So sind die Israeliten nach Ägypten gekommen. Damals, der Jakob. Josef hat in Ägypten zu was gebracht und seine Brüder und sein Vater und die Familie sind dann nachgekommen und sind dann da zu einem großen Volk geworden. So. Nun wollten sie aber weg, weil der Pharao hat seine Machtposition ausgenutzt und hat die Flüchtlinge, die bei ihm gekommen sind, schlecht behandelt. Hat sie praktisch zu Zwangsarbeit, zu Sklaverei verpflichtet, hat den Israeliten verboten, sich fortzupflanzen und so. Ihr kennt die Storys, sind alles unglaubliche Geschichten, aber ich halte das für realistisch, dass Herrscher in ihrer selbstgefühlten Machtvollkommenheit auf solche Gedanken kommen. Versteht ihr, was ich meine? Menschen sind so. Habe ich übrigens auch in der Flüchtlingshilfe gelernt. Es gibt kaum eine Brutalität, eine Niedertracht, eine Gewalttat, etwas Schlechtes, was es auf dieser Erde nicht gibt, was Menschen anderen Menschen nicht antun. Deshalb glaube ich das gern, was der Pharao hier gemacht hat. Das ist wirklich schlimm. Zum Glück musste ich das nicht erfahren, aber ich habe es geteilt mit vielen Menschen, die mir davon erzählt haben, von ihren Leiden. Ja? Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Darf man gar nicht drüber reden. Jedenfalls, das ist der Grund, warum die da weg wollen. Und der Pharao will sie natürlich nicht gehen lassen, weil so ein ausgebeutetes Volk bringt natürlich irgendwo Gewinn. Ist ja logisch. Wenn man Menschen ausbeuten kann, ist immer schön. Dann muss Gott dem Pharao so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Er tut es mit 10 Plagen. Und die 10. Plage ist ein fürchterliches Gericht, das alle Erstgeborenen im Land Ägypten, Vieh und Mensch, sterben durch einen Engel des Gerichtes, der in einer Nacht durch Ägypten zieht. Und die Israeliten werden nur gerettet, weil sie Tiere opfern und das Blut dieser Opfertiere an ihre Türen außen streichen, als Zeichen, dass der Todesengel diese Häuser, wo Blut dran klebt, verschont und nicht besucht. Und dann haben die diese Tiere dann auch gegessen und so weiter. Und dann hat der Pharao, als sie dann der Morgen kam und mit Erschrecken alle aufgewacht sind, sein eigener Erstgeborener ist natürlich auch tot gewesen und so, hat er die Israeliten quasi ziehen lassen, fast aus dem Land gejagt und sie sind weg. Und dann setzt unser Text ein, der Herr verstockte das Herz des Pharaos wiederum, dass er den Israeliten hinterherjagte, hat sich gedacht, wie blöd war ich denn, dass ich die weggeschickt habe. Los, die holen wir uns zurück. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Wessen Hand können wir uns denken? Es war nämlich Gottes Hand. Die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern. Dazu muss man wissen, dass die damalige Kriegsführung meistens aus Infanterie bestand. Die Elite war die Kavallerie und nur wenige Nationen, also die ganz Reichen, konnten sich Kriegswagen leisten. Weil ihr könnt euch vorstellen, so einen Wagen muss man erstmal bauen, dann muss man die entsprechenden Pferde dafür züchten und vorhalten und unterhalten. Und dann muss man das Personal schulen, dass die auf so einem Wagen auch fahren können. Ist ja alles nicht ganz selbstverständlich sozusagen. Es erfordert ja Training und so weiter. Das heißt, man muss, es kann nur ein König solche Kriegswagen haben, der auch richtig Kohle hat, der richtig Kohle hat. Und dazu braucht er natürlich seine Sklavenvölker. Rosse und Wagen sind sozusagen das Zeichen und die absolut überlegene Waffengattung in der damaligen Zeit. Das muss man echt sagen. Sie holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi Hahiroth und Baal Zephon. Das ist jetzt nicht wichtig, das ist jedenfalls das Schilfmeer. Da können sie nach vorne nicht weiter, weil das Meer da ist. Und nach hinten, da kommen die Ägypter und sie kommen in so eine ausweglose Situation, das Volk Israel. Der Pharao kommt näher und näher und wir merken, hier baut auch die Bibel eine Spannung auf. Ja? Der Pharao kam nahe und was wird er jetzt machen? Natürlich wird er die alle Gewalt anwenden und so. Die Israeliten hoben ihre Augen auf und sahen die Ägypter, dass sie hinter ihnen herkamen. Die werden eine mächtige Staubwolke mit ihren Kriegswagen gemacht haben in der Wüste. Und die war schon am Horizont zu sehen, ist ja logisch. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben. Hallo? Wer hatte jahrelang zu Gott geschrien und gebetet, dass sie aus der Sklaverei befreit werden? Moment, Mose? Oder waren es nicht dieselben Israeliten, die jahrelang gebetet und zum Herrn geschrien hatten, dass sie aus der Sklaverei bei den Ägyptern befreit werden und so weiter? Natürlich haben sie. Und jetzt, wir merken, so ist der Mensch. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir das hier lernen an der Bibel. Ja? So ist der Mensch, der Unerlöste. Immer wenn es ihm gerade passt, wechselt er einfach seine Seite, seine Perspektive und er macht sich seine Wahrheit, wie er will. Glaubt heute im Internet, passiert genau das Gleiche. Versteht ihr? So, genau so ist unsere Gesellschaft. Was? Oh, die Bibel sagt das schon von vor vielen tausend Jahren. Versteht ihr? So ist einfach der Mensch. Der ist heute nicht anders in der ganzen Internet-Quatsch und mit den, was weiß ich, Internet-Trolle und Meinungsbots. Und jetzt ist wieder Wahl. Die wird alles noch schlimmer werden in den Social Media und so weiter. Und die Menschen verhalten sich in Deutschland genauso wie die Israeliten. Ist alles das Gleiche. Erst beten sie zu Gott, befreie uns hier, und dann schreien sie Mose an, dann ist er der Schuldige. Musstest du uns wegführen? Gab es nicht genug Gräber in Ägypten und wir sollen jetzt hier in der Wüste verenden? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Sie suchen einen Schuldigen und so weiter. Ja, so funktioniert das. Mal ganz runter. Leute, wir sind hier im Gottesdienst. Lass uns mal ein bisschen schmunzeln über diese Dinge. So bekloppt ist die Menschheit. So bekloppt ist der Sünder. Lasst uns da nicht mitmachen. Bitte. Lasst uns da bitte nicht mitmachen. Lasst uns vernünftig bleiben. erwachsen bleiben, Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Wir wissen, wenn wir etwas beten zu Gott, dann werden wir das auch empfangen. Und wenn Gott dann erhört auf seine Weise, wollen wir dafür dankbar sein und nicht wieder irgendeinen Schuldigen suchen dafür, dass Dinge so laufen oder so. Wenn wir etwas tun, wissen wir, wir sind verantwortlich für die Folgen von unserem Tun und so weiter und so fort. Ja? Ich finde es so witzig hier in diesen Dings, so beschrieben, was heute in unserem Volk abgeht. Wahnsinn. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und jetzt kommt der großartige Mose, es ist wie ein Vater, reagiert er. Er hätte doch sagen können, was spinnt ihr hier rum? Dann so hätte er so richtig losbrüllen können. Was macht er? Da sprach Mose zum Volk. Er versteht sie ja. Fürchtet euch nicht. Steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Meint vielleicht noch eher so, ihr werdet stillhalten. Versteht ihr? Ihr werdet euch ruhig verhalten. Ihr werdet gar nichts machen, auf gut Deutsch ausgedrückt. Gott wird für euch streiten und ihr werdet gar nichts machen. Und damit sind wir auch am Kern dieser ganzen Aussage, am Kern dieser ganzen Geschichte. Ich wollte euch da nur hinführen, gedanklich, zu diesem Mose, der da glaubt. Mose sieht die Situation ja auch, er ist ja nicht doof. Vorne das Meer, hinten die Ägypter. Wohin? Es geht im Grunde, gibt es keinen Ausweg. Aber Mose hat Glauben an Gott und sagt, ihr werdet stille sein. Und der Herr wird für euch streiten. Das ist Ausdruck des Glaubens von Mose. So glaubt Mose. Was heißt das? Mose vertraut Gott praktisch unbegrenzt. Auch in der ausweglosesten Situation hat Mose noch Gott Vertrauen. Ist voll der Wahnsinn, oder? Ist das nicht unglaublich, wie dieser Mann, der trägt Verantwortung für das ganze Volk, die Tausenden, die da sind. Und er vertraut auf Gott. Meine Güte, wenn das schief geht. Das ist Gottvertrauen. Das ist wirklich Gottvertrauen. So, und dann kommt noch die Geschichte, will ich nur kurz erzählen. Mose reckt den Stab über das Meer. Gott hat es ihm so befohlen. Dann kommt ein Wind, das Meer teilt sich und die Israeliten können trockenen Fußes durch das Meer hindurchziehen. Und dann kommen die Ägypter hinterher und sehen, ach, hier sind sie gegangen. Ist ja Wahnsinn. Los, hinterher, aber der schlammige Meeresboden, wo man zu Fuß noch ganz gut laufen kann, da sinken aber die Räder der Streitwagen ein. Und auch die Pferde mit den schweren gerüsteten Reitern, die sinken ganz anders ein als die leicht bekleideten Israeliten. Und so. Und so kommen sie nicht gut weiter. Die Israeliten sind schon am anderen Ufer und Gott sagt, zu Mose streckt wieder deine Hand aus und dann kommt das Wasser. Und deshalb verschwinden die Israeliten im Meer. Nun hat man gesagt, das Schilfmeer sei nur ein Flachmeer und so weiter, sei gar nicht so tief. Na gut, dann ist das sowieso so ein Wunder, dass man da drin ertrinken kann. Egal wie, ein Wunder ist es so oder so. Entweder, dass das Wasser weg ist oder dass die Israeliten in dem Flachen ertrinken. Ich weiß es nicht, es ist jedenfalls so. So war es. Und dann feiern sie und loben Gott und so. Das ist unser Predigttext, ja? Die Sache mit dem Meer und die Errettung des Volkes Israels aus der ausweglosen Situation. Jetzt zwei Fragen, die wir in unserer Predigt noch klären müssen. Erstens, was hat das mit Ostern zu tun? Und zweitens, was hat dann dieser Zusammenhang mit uns zu tun? Ist ja klar, ne? Also erstens, was hat diese Geschichte mit Ostern zu tun? Und Ostern hat es ganz einfach was zu tun. Gott errettet sein Volk in der ausweglosen Situation. Die ausweglose Situation entsteht doch zwischen Gott und Mensch durch die Sünde, dass der Mensch Gott nicht mehr vertraut und eigene Wege geht. Denken wir zurück an den Garten Eden. Das ist nicht nur ein Bild, aber es ist eben auch ein gutes Bild. Gott sagt, von diesem Baum bitte nicht essen. Und das funktioniert so lange, wie Vertrauen zwischen Gott und dem Menschen da ist. Und dann gibt es diesen Vertrauensbruch, sollte Gott gesagt haben, sagt die Schlange zur Frau. Wenn das überhaupt schon mal stimmt. Aber dann ist die Frage, ob du Gott glaubst. Könnte Gott damit nicht dir etwas vorenthalten? Die Erkenntnis des Guten und des Bösen, wäre das nicht noch ein erstrebenswertes Ziel für dein Leben? Und so weiter und so fort. Ja. Da zerbricht sozusagen dieses grenzenlose Gottvertrauen, zerbricht da im Garten Eden, wo die Frau und der Mann vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Und dann fliegen sie raus. Und dann müssen sie eben leben ohne Gott, ohne die Gemeinschaft, ohne die tägliche Gemeinschaft mit Gott. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf auf dieser Erde. Einer erschlägt den anderen, Lug und Trug halten Einzug und dann haben wir die Verhältnisse, die wir ja heute auch in Deutschland vorfinden, die wir eben in diesem Gottesdienst ja schon beklagt haben, dass die Leute sich völlig abstrus verhalten und so, ne? Das ist alles eine Folge der Sünde. Und in dieser ausweglosen Situation, wo der Mensch nicht vor und nicht zurück kann, da greift Gott ein. Und Gott sorgt dafür, dass eine Erlösung, eine Errettung geschieht, indem Gott das Problem der Sünde klärt und aus der Welt schafft. Der Unschuldige, sein eigener Sohn, stirbt am Kreuz auf Golgatha und eröffnet den aus der ausweglosen Situation den Ausweg. So wie Gott damals das Meer teilt, das ist der Ausweg aus der ausweglosen Situation. Und das Volk Israel kann hindurchziehen. So öffnet Gott durch den Tod von Jesus Christus, durch den Opfertod von Jesus Christus, den Ausweg aus unserer ausweglosen Situation als Mensch. Gott teilt quasi das Meer, das durch die Sünde einfach da ist und das uns einengt und unseren Fluchtweg sozusagen abschneidet. Vor der Sünde, vor den Folgen der Sünde, was ewiger Tod wäre, steht alles in der Bibel. Ja, ich referiere das ja hier nur. Und Gott öffnet da einen Ausweg, indem er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz gibt. Und der geht auch willig und gehorsam und stirbt für unsere Sünden zur Errettung, zur Vergebung für unsere Schuld und eröffnet uns damit den Ausweg, sodass wir weg können aus dieser elenden Situation und frei sein, in die Freiheit, in Gottes Zukunft, so wie Gottes Volk Israel, hin zum gelobten Land. Das ist natürlich für uns nicht Israel und Kanaan, sondern es ist für uns, unsere Heimat ist im Himmel, das wissen wir. Wir haben hier ja keine bleibende Stadt. Das also, muss man sagen, dann beschreibt dieser Text, ich würde mal sagen, bildhaft oder allegorisch, das, was an Ostern geschieht. Gott errettet sein Volk und nicht irgendwie nur abstrakt, sondern hier sehen wir es an einer Geschichte, wie Gott eingreift, weil Menschen glauben, weil Menschen ihm uneingeschränkt vertrauen, wo vorher durch den Vertrauensbruch des Menschen gegenüber Gott eine ausweglose Situation entstanden ist. Ich will euch auch sagen, wer an dem Geschehen an Karfreitag und Ostern Gott vertraut hat. Unser Herr Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus ist wirklich gestorben. Nicht nur irgendwie so pro forma und so. Versteht ihr? Wenn jemand in den Tod geht, steht uns übrigens allen noch bevor, allen, die wir hier sitzen, versteht ihr? Und deshalb ist es auch wichtig, dass man zu Karfreitag und Ostern darüber spricht. Über das eigene Sterben. Jesus Christus ist gestorben. Und er ist gestorben im Vertrauen, aber ohne Netz und doppelten Boden. Im Vertrauen darauf, dass Gott ihn am dritten Tage auferweckt. Er wusste das, aber Tod ist was Endgültiges. Und Jesus hat Gott vertraut. So wie Mose in dieser Situation auch Gott vertraut hat. Da sind tausend Israeliten, es war kein Ausweg da, aber Mose hat Gott vertraut. Und dieses Gottvertrauen, Gott ist der Vater. Er kann alles, er hat alles in der Hand. Ihm vertraue ich im Leben und im Sterben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Glauben, nichts anderes. Das ist Glauben. So hat Jesus auch geglaubt und Gott vertraut. Ja, da hast du keine Sicherheit mehr. Da ist keine Wand im Rücken. Noch eine Absicherung oder so. Und Jesus hat gesagt, gut, ich gehe diesen Weg. Im Gehorsam und im Vertrauen gegenüber dem Vater, dass er mich auch wieder auferweckt. Und deshalb ist Ostern so das wichtige Fest im Kirchenjahr. Ostern ist sozusagen der Beweis, dass Gottvertrauen sich auszahlt. Ostern ist der Beweis, dass Gott kann und niemanden sitzen lässt. Es mag wohl sein, dass Gott jemanden durch die Tiefe führt, durch Leiden, Krankheit, Einsamkeit, was weiß ich. Aber Gott lässt uns nicht da drin. Und Gott kann helfen. Der Ostern ist der Beweis. Er kann sogar Tote auferwecken und er wird es tun. Er hat es versprochen und er wird auch uns vom Tod auferwecken. Ja? Und damit haben wir schon die zweite Frage so ein bisschen beantwortet. Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Das hat mit uns zu tun, dass wir eingeladen sind zum Glauben. Zum Glauben in unseren ausweglosen Situationen. Sei es irgendeine Krankheit oder eine Beziehungskrise oder ja, Zukunftsängste, was mit Arbeit oder sowas zu tun hat. Das weiß ich alles nicht. Da kennt ja jeder sein eigenes Leben viel besser als ich. Ich bin ja nur aus Frankfurt hierher gekommen. Ihr wisst ja selber, was euch betrifft. Versteht ihr? Habt Glauben. Ostern hat Gott bewiesen, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat, dass er alles kann. Habt Glauben, vertraut ihm. Gott errettet tatsächlich sein Volk. Amen.
Amen.